Du bist schön. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Das sag nicht ich. Das sagt Jesus. Zu uns. Lass es uns mal so verstehen auch. Schau mal um dich. Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Was ist es, was Jesus schön findet, wenn er uns sieht? Das ist der Glaube, genau, Judith. Das Vertrauen in ihn. Und wir sind eins. Eine Braut, seine Braut. Und darum soll es heute gehen, Geschwister. Wir sind heute nicht in Jesaja, sondern in Apostelgeschichte 2, 42. Apostelgeschichte 2, 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Wer ist sie? Das sind die etwa 20 Jesus-Nachfolger, die in Apostelgeschichte 1, Vers 13 genannt werden und 14. Die 11 Apostel, die Jesus sich auserwählt hatte. Einige Frauen. Seine Mutter Maria, seine Brüder, seine leiblichen Brüder. Aber es waren noch mehr. In Apostelgeschichte 1, Vers 15 wird uns gesagt, dass sie warteten auf den Heiligen Geist, auf die Verheißung, die Jesus ihnen gegeben hatte. Und da waren 120 zusammen. Also noch etwa 100 dazu. Aber dann hier in Apostelgeschichte 2, 42. Da waren an einem Tag etwa 3000 hinzugekommen. 3000 an einem Tag. Was war mit diesen 3000 geschehen? Wir lesen das in den Versen davor. Der Heilige Geist war auf die kleine Schar gekommen. Und sie konnten nicht an sich halten. Sie mussten davon erzählen, was Gott getan hatte. Sie mussten laut davon erzählen, ja, wie Gott sich uns Menschen erbarmt hat, in unserer Verlorenheit, in unserem Elend, dass er gekommen ist, Mensch geworden ist, dass die Liebe in Person, dass Gott selbst in diese Welt gekommen ist und dass er sich hingegeben hat in der Liebe zu uns Menschen bis zum Tod am Kreuz. Aber dass er den Tod überwunden hat, auferstanden ist von den Toten. Davon mussten sie erzählen, in allen Sprachen, die Gott ihnen eingegeben hat. Und die Menschen waren irritiert, die zusammenkamen, die das hörten, die irgendwie zusammengelaufen kamen. Und es funktioniert ja immer noch, ne? Wenn du irgendwo stehen bleibst und nach oben guckst, ne? Irgendwie nach ein paar Minuten, wenn du aushältst, ne? Dann nach ein paar Minuten stehen da noch ein paar andere und gucken nach oben. Es kam eine Menge Leute zusammen, Tausende, die da zusammengekommen sind. Und dann passierte dieses Wunder, auch gewirkt durch den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß, dass es so einige Leute gibt, die wirklich heftige Probleme haben bei dem Gedanken, dass sie hier nach vorne kommen sollen, sich hier hinstellen sollen und dann was sagen sollen. Ich weiß nicht, ob es dir so geht. Ich kenne das auch. Ich bin es mittlerweile gewohnt, deswegen bin ich ein bisschen entspannter. Aber ich kann mich an eine Situation erinnern, ich sollte die Lehrerrede bei der Abiturfeier in unserer Schule halten, als ich noch Lehrer war. Und wir hatten so eine große Aula mit 600 Plätzen und es war wie so ein, es war so eine richtig hohe Bühne und wie so ein Theater, ne? Und im Vorfeld hatte Gott mir aufs Herz gelegt, dass ich etwas substanziell auch vom Evangelium teilen sollte. Und ich war so wahnsinnig aufgeregt. Ich hatte die Nacht nicht geschlafen. Ich hatte irgendwie einen Stein im Bauch. Ich saß in dieser Veranstaltung und dachte, ja, jetzt kann ich ja noch weggehen. Ich gehe einfach weg. Ich laufe einfach weg. Und bin mit Zittern und Zagen da vorne auf die Bühne gegangen und habe meine Rede gehalten. Petrus, er war so verängstigt, wisst ihr, als ihn eine junge Frau gefragt hat, hey, du gehörst doch auch zu Jesus, hat er sich in die Hose gemacht und hat gesagt, nee, ich kenne ja Jesus nicht. Wenn es hier irgendjemanden gibt, der das nicht weiß, der soll sich bitte nachher mal bei mir melden. Es gibt so diese Momente, wo du am liebsten nur wegrennen willst, wo du dich verstecken willst. Und Petrus, er wollte so gerne, er war so mutig, ne? An seinem guten Tag, da hat er gesagt, ich werde immer zu dir stehen und wenn es mich das Leben kosten sollte. Und dreimal hat er ihn verleugnet, bevor der Hahn gekräht hat, so wie Jesus es ihm vorausgesagt hat. So ein Versager. So wie ich. Aber dann kam der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes hat ihn so erfüllt mit dieser Freiheit, mit dieser Freude, mit dieser Zuversicht, mit dieser Gewissheit vor diesen Tausenden von Menschen, die da zusammengekommen sind, die Stimme zu erheben und zu sagen, Leute, ich habe euch was zu sagen. Und dann hat er in verständlichen, für alle verständlichen Worten ihnen das Evangelium verkündet. Jesus von Nazareth. Ja, ihr erinnert euch doch, seine Machttaten, seine Wunder, seine Zeichen. Ja, die Zeichen der Liebe Gottes und die Zeichen der Königsherrschaft Gottes. Dass die Blinden sehen, dass die Lahmen gehen, dass den Armen das Evangelium verkündet wird. Ja, sogar Tote werden auferweckt. Gott hat sich erwiesen in seinem Leben. Gott war mit ihm. Noch mehr, in ihm wurde deutlich, dass Gott mit uns ist und für uns. Und dann sagt Petrus weiter, ja, er wurde durch Gesetzlose ans Kreuz gebracht. Wie furchtbar. Aber was er auch sagt, ist nach Gottes Ratschluss und Vorkenntnis. Das ist nicht etwas, was aus Versehen passiert ist. Irgendwie ist Gott diese ganze Sache entglitten. Dieser wunderbare Jesus, der durch Gott gesalbt worden ist, diese wunderbaren Taten zu tun und Gottes Liebe zu bezeugen durch sein Leben. Er ist nicht aus Versehen gekreuzigt worden. Nein, nach Gottes Ratschluss und nach seiner Vorkenntnis. Gott wusste das. Ja, noch mehr. Gott hatte das geplant, als seinen Sohn gesandt in diese Welt. Und er wusste, mein Sohn wird in dieser Welt leiden und er wird am Ende auf furchtbare Weise als Schwerverbrecher hingerichtet werden. Obwohl keine Sünde an ihm ist. Er kannte uns Menschen, wie wir sind. Und er hat es gemacht, er hat seinen Sohn gesandt. Wie er in Jesaja sagt, dass die Strafe unserer Sünde auf ihm liegt, damit wir Frieden haben. Durch Gesetzlose ans Kreuz gebracht, auferweckt von den Toten. Wir sind Zeugen, sagt Petrus. Er lebt. Wir sind Zeugen, dass er den Tod überwunden hat. Ja, noch mehr. Es ist Gott, der es getan hat. Gott hat sich erwiesen an ihm auch in seinem Tod. Er hat ihn nicht im Grab gelassen, sondern auferweckt von den Toten. Noch mehr. Durch den Ruf Gottes hat er ihn zu seiner Rechten gesetzt im Himmel. Gott hat ihn zum Herrn gemacht. Das bedeutet, ja, er ist wesensgleich mit Gott. Und er hat diese Position und diese Stellung. Er ist eins mit Gott. Der Sohn Gottes, eins mit Gott. Er ist der Herr. Und wie er zitiert hat aus Joel, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Er ist auch Retter. Und er ist der Christus, der König, von dem Gott zu David gesprochen hatte, der Nachkomme, der in Ewigkeit auf Gottes Thron sitzen wird und regieren wird, mit seiner Liebe, mit dieser Liebe, die er uns gezeigt hat, mit der Wahrheit und Gerechtigkeit, die er gezeigt hat in seinem Leben. Gott hat sich zu Jesus bekannt, er hat sich mit ihm identifiziert, das ist das, was Petrus gepredigt hat den Leuten damals, diesen Tausenden von Menschen. Und er ist am Ende so krass drauf, dass er sagt, das ist dieser Jesus, das ist der Christus, das ist der Herr. Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht. Das ist der Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und dann steht, als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Es ist meine Sünde. Es ist unsere Sünde, durch die Jesus dort am Kreuz enden musste. Es sind nicht die da, sondern ich bin's. Sie haben gehört und ließen es zu, dass es ihnen ins Herz drang. Meine Sünde hat dich ans Kreuz gebracht. Durch meine Sünde habe ich dich, den König der Herrlichkeit, den gerechten König, den König der Liebe, ich habe dich gekreuzigt. Durch meine Sünde. Es drang ihnen durchs Herz. Den König, den Gott gesandt hat, den habe ich gekreuzigt. Was soll ich jetzt tun? Was sollen wir jetzt tun? Wir sind verloren. Das ist die Reaktion dieser Leute gewesen, dieser Menschen. Tausende von Menschen waren zutiefst erschüttert. Durch die Kraft des Heiligen Geistes hat Gott in ihre Herzen hineingesprochen und sie haben etwas erkannt. Sie haben ihre Sünde in der Tiefe erkannt, die Trennung von Gott. Und sie waren total verzweifelt. Was sollen wir nur tun? In Vers 38 steht dann, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr unser Gott hinzurufen wird. Er verkündet eine frohe Botschaft. Das ist nicht das Ende. Nein, es gibt einen Weg. Du bist in einer Sackgasse, es geht nicht weiter. Aber du kannst umkehren. Und das bedeutet das Wort Buße tun, Umkehr. Der Weg, den du gegangen bist, ohne Gott, in das Verderben hinein, wo du den, der die Liebe in Person ist, gekreuzigt hast. Gott hat es zugelassen und hat darin selbst deine Sünde getragen. Deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünde ist dir vergeben. Du darfst umkehren. Du darfst dich abwenden von diesem Weg in die Welt hinein ohne Gott und darfst dich zuwenden dem Gott, der dich liebt, der dich immer noch liebt, der dich so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit du Leben hast, ewiges Leben, ewige Gemeinschaft mit ihm. Kehre um, sagt er ihnen, und er sagt es auch uns. Wenn du erkannt hast, wenn dir ein Licht aufgegangen ist, ich bin auf dem falschen Dampfer, ich bin auf dem falschen Weg. Wisst ihr, es mag jemanden hier unter uns geben, der noch nicht zurückgekehrt ist zu Gott. Dann lass es dir sagen, du kannst zu Gott kommen. Wenn du erkannt hast, mein Leben war die ganze Zeit auf dem falschen Weg, bin auf dem falschen Weg gewesen, da gibt es einen Weg zur Umkehr. Auf den richtigen Weg. Und der richtige Weg ist Jesus selbst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Durch Jesus, der für dich gestorben ist und auferstanden ist, kannst du zurückkehren zu dem Gott, der dich geschaffen hat und der dein Vater sein will in Ewigkeit. Aber auch wenn du ein Kind Gottes bist, wisst ihr, manchmal da driften wir ab. Und dann gilt für uns immer noch dasselbe. Gott ist immer noch derselbe Gott. Für dich und für mich. Du darfst umkehren. Du darfst zurückkehren zu deinem Vater, der dich so sehr liebt. Kehre zurück. Kehre um. Komm zurück auf den richtigen Weg. Komm zurück zu Jesus. Und du wirst nicht ins Verderben rennen, sondern kehrst zurück zum Leben. Das erfordert natürlich Demut, oder? Anzuerkennen, dass ich auf dem falschen Weg gegangen bin, wo ich so überzeugt von mir war. Wo ich dachte, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe doch recht. Wenn du denkst, ich habe doch recht, dann lass dir sagen, das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass du auf dem falschen Weg bist. Und er sagt, lasst euch taufen. Die Taufe war verbunden mit einem Sündenbekenntnis. Ja, ich bin auf dem falschen Weg gewesen, weg von Gott. Ich habe vor Gott gesündigt. Ich habe nicht den erkannt, der gesandt wurde zu meinem Heil. Ich habe ihn abgelehnt. Wisst ihr, da, wo wir Jesus in die Ecke packen, in die Ecke stellen, genau da passiert dasselbe. Wir lassen ihn nicht Herr sein, wir lassen ihn nicht König sein, wozu er gesandt ist. Wir lassen ihn nicht regieren in unserem Leben. Und die Taufe ist das Zeichen eines Menschen, der erkannt hat, ich habe ohne meinen König gelebt, der für mich gesandt ist. Ich habe ihn abgelehnt, ja, ich habe ihn gekreuzigt. Aber in Römer 6 wird uns auch aufgezeigt, dass die Taufe ein Zeichen des Todes und der Auferstehung ist. Und ja, das bedeutet es, diese Umkehr. Ich sterbe mir selbst, meinen eigenen Weg. Wir sind alle in die Irre gegangen, jeder auf seinem eigenen Weg. Aber er hat unsere Schuld getragen und er ist wieder auferstanden und ist der Hirte und Aufseher unserer Seelen und er ruft uns zurück, komm zurück zu mir. Und dann werden wir gesammelt in eine Herde, Geschwister. Und wir gehen gemeinsam denselben Weg. Nicht mehr jeder auf seinem eigenen Weg, sondern wir gehen den einen Weg. Aber ich will doch nicht meine Freiheit aufgeben. Ich will doch mein eigenes Ding machen. Wer sein Leben versucht zu gewinnen, der wird es verlieren, sagt Jesus. Wer meint, diesen Weg, den muss ich gehen. Es ist mein Weg, hat hier Frank Sinatra auch immer so schön gesungen. Ne? I did it my way. Ich weiß nicht, wo er angekommen ist. Gott weiß es. Aber es liegt keine Verheißung darauf. Du darfst zurückkehren auf den Weg und dem nachfolgen, der der Weg ist, Jesus. Aber dafür musst du dir selber sterben. Und das ist das Zeichen der Taufe für alle, die zum Glauben gekommen sind. Und ich weiß nicht, ob du zum Glauben gekommen bist und dich hat taufen lassen. Denk zurück an deine Taufe. Du wurdest untergetaucht und damit hast du bekannt, mein Weg führt ins Verderben. Mein Weg ist des Todes und ich will diesen Weg versenken im Wasser, im Grab. Mit Christus bin ich gestorben, mit Christus bin ich gekreuzigt, mein Weg wurde gekreuzigt. Am Kreuz von Golgatha. Das ist das Ende des alten, sündigen Lebens. Und gleichzeitig ist es der Anfang, die Auferstehung, mit Christus auferstanden, aus dem Wasser herausgekommen. Ein neues Leben mit meinem König, der sich für mich hingegeben hat am Kreuz, der mich so geliebt hat und der mir neues Leben schenkt. Dieses Leben in ihm. Er in mir und ich in ihm. Wie wunderbar. ein neues Leben in Jesus Christus, meinem Herrn und König. Und ja, ich darf den Namen meines Königs, Jesus, als Ehrennamen tragen. Ich bin ein Christ. Ich gehöre zur Familie Gottes. Bin ein Kind Gottes. Und dann diese wunderbare Verheißung, die Petrus ausspricht. Vergebung der Sünden. Ja, deine Sünden sind weggetragen. Er hat sie getragen. Es ist alles vollbracht. Alles vergeben. Keine Schuld mehr da. Sitzt du heute hier und spürst Last und Anklage auf deinem Leben? In Jesu Namen sage ich dir, deine Sünden sind dir vergeben. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Glaube, Kind Gottes, an die Kraft des Blutes Jesu und deine Sünden sind dir vergeben. Und er verspricht die Gabe des Heiligen Geistes und das bedeutet zweierlei. Einmal diese Neugeburt aus dem Geist. Er sagt, wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, wenn du dein eigenes Leben loslässt, um das Leben aus Gott zu empfangen, dann empfängst du den Heiligen Geist in dir. Du wirst aus dem Geist geboren, bist ein Kind Gottes. Du empfängst den Geist und damit ist Christus in dir, lebt Christus in dir. Und du bist versiegelt in alle Ewigkeit. Und wenn du hier sitzt und du hast das alles schon gehört und sagst, ja, du erzählst mir aber wieder nichts Neues, Jörg, dann es ist mir nicht verdrießlich, euch immer wieder dasselbe zu erzählen. Euch aber macht es umso gewisser und fester, wie Petrus das geschrieben hat. Aber es ist auch die Verheißung der Ausgießung des Geistes, Ausrüstung und Stärkung durch den Geist für den Dienst, für den neuen Weg mit Christus, ihm zu dienen, mit ihm zusammen zu dienen in dieser Welt. Seine Liebe hinauszutragen, sein Evangelium hinauszutragen, um dass andere Menschen auch Rettung und Heil erfahren in Jesus Christus. Was für eine wunderbare Botschaft haben diese Tausenden von Menschen empfangen. Und Petrus sagt, ja, es ist für euch, das Volk Gottes, die Juden. Ja, es ist für euch, es ist auch für eure Kinder, für eure Nachkommen. Für die Kleinen, für die, die noch kommen. Sie sollen es hören, sie sollen es erleben, sie sollen es erfahren. Sie sollen auch in Christus neues Leben empfangen. Aber auch für die, die fern sind, die Gott dazu rufen wird. Alle Völker, auch ich und du, wir sind hineingerufen. In sein Königreich, in seine Gemeinde. In seinen Leib, ein Teil seiner Braut zu sein. Und dann steht hier in Vers 40, mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die Menschen sind verdreht, sie sind auf dem falschen Dampfer, sie rennen in ihr Verderben. Er ringt darum und sagt, lasst es doch. Wisst ihr, er hat dieses Wort gesprochen und es ging ihnen ins Herz und sie haben gesagt, was sollen wir nur tun? Aber jetzt hat er gesagt, das ist das, was ihr tun sollt. Das, was ihr tun könnt jetzt in dieser Situation. Lasst euer altes Leben los, kehrt um und legt euer ganzes Leben in die Hand Gottes. Vertraut auf den Christus, den König, auf Jesus, der für euch gestorben ist und der auferstanden ist. Aber nicht alle haben sich entschieden sofort. Da haben einige hin und her gedacht. Ja, Und Petrus sagt, lasst euch doch retten. Lasst euch doch retten. Lasst es doch zu. Und das ist Ausdruck einer Leidenschaft für diese verlorenen Menschen, sie zu gewinnen. Und dann steht, die nun sein Wort aufnahmen. Es waren nicht alle. Nicht alle, die gehört haben und denen es durchs Herz gegangen sind, haben das Wort aufgenommen. Jakobus sagt, nehmt das Wort mit Sanftmut auf. Wie gesagt, Sanftmut und Demut, das gehört dazu. Wenn du anfangen willst mit Gott, dann braucht es diese Demut. Ja, ich brauche dich, Jesus. Das, was wir vorhin gesungen haben. Ich brauche dich. Ich schaff's nicht allein. Ich schaff's nicht ohne dich, Herr. Ich brauche dich. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Ja, sie folgten. Sie waren gehorsam. Wisst ihr, das Wort gehorsam ist ja immer so, es ist so schwierig, ne? Gehorsam. Sehr unbeliebt, das Wort. Aber wisst ihr, Gehorsam ist was Wunderbares, wenn ich im Vertrauen und in der Demut mich unter Gott unterordne und seine Boten, dann ist es was Wunderbares. Ich empfange all diese Segnungen und all dieses Heil, wenn ich diesem Weg folge, der mir aufgezeigt wird. Und dann steht hier, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Wisst ihr, Gott hat ihnen neues Leben gegeben. Und dieses neue Leben bestand nicht darin, dass sie jetzt losgestratzt sind, frei von aller Sündenlast, und es gemacht haben, was sie wollten. Davon hat Gott sie ja gerade befreit, dass sie alles getan haben, was sie in ihrem Fleisch wollten. Sondern Gott hat sie erlöst dazu, das zu sein, wozu sie eigentlich berufen sind. Teil des Leibes Christi zu sein. Ein Teil am Leibe Christi. Paulus sagt, wir sind ein Körper. Als die Kinder Gottes sind wir ein Körper. Du bist ein Körperteil. Du bestehst nicht alleine. Du kannst nicht alleine bestehen. Wir sind so im Irrglauben, Geschwister, dass wir denken, ja, ich habe ja mein Leben. Ja, okay, ich habe mein Leben als Christ mit Jesus. Okay. Mein Leben mit Jesus. Der Jesus, der in mir lebt und in dem ich lebe, der lebt auch in meinem Bruder und mein Bruder lebt in ihm. Wir sind verbunden auf eine tiefe Art und Weise. Und Paulus sagt ganz klar, du kannst das nicht ändern, auch wenn du das gerne möchtest, weil dir das nicht passt. Weil dir irgendeine Nase nicht passt. Oder weil es dir nicht passt, in welcher Konstellation du jetzt gerade bist in der Gemeinde, wo du gerade bist, wo du gerade stehst. Weißt du, Jesus hat nicht nur dich so sehr geliebt als Einzelne. Nein, er sagt, du bist schön, meine geliebte Freundin. Für dich habe ich mich hingegeben. Dich habe ich so sehr geliebt. Und sie haben die richtige Konsequenz daraus gezogen. Der Heilige Geist hat sie bewegt, zu bleiben. Und das ist es. Bleibe. In Johannes 15, und da hat Jesus mit den Jüngern vor seinem Tod gesprochen und es war ihm so wichtig, lag ihm so sehr am Herzen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass ihn mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Was reinigt uns? Das Wort Gottes, Gottes Wort, Jesus Wort. In Epheser 5 steht das auch, dass Jesus, wir Männer sollen unsere Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Sie reinigend im Wasserbad des Wortes. Sie blieben aber, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Denn die Apostel haben nicht irgendwas anderes verkündigt. Lasst mal den Finger hier in Johannes 15, wir kehren da gleich nochmal zurück. 2. Korinther 4, Vers 5. Paulus drückt es so schön in einem einzelnen Vers aus, was das Herz und die Gesinnung aller Apostel gewesen ist. 2. Korinther 4, Vers 5. Das kann man auswendig lernen. Und dann vielleicht irgendwann auch mal inwendig lernen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn. Uns aber als eure Sklaven um Jesu willen. Das ist die Lehre der Apostel. Sie predigen nicht sich selbst. Sie predigen nicht ihre eigene Philosophie. Sie predigen nicht und lehren nicht ihre eigenen Erkenntnisse. Noch nicht mal ihre eigenen Erkenntnisse über das Wort Gottes. Nein, sie verkündigen das Wort Gottes. Christus. Christus Jesus, den König Jesus als Herrn. Er ist der König, er ist der Herr. Das haben sie gelehrt. Sie haben das Wort Gottes gepredigt, das Wort Gottes gelehrt in Treue. Sie blieben dabei. Sie verharrten darin. Sie gingen nicht darüber hinaus. Paulus sagt, es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, sondern sie werden ihre Ohren irgendwo, sie werden nach was suchen, was nach einer Lehre, die ihnen in den Ohren juckt. Ach, das ist die alte Lehre. Das haben wir doch schon alles durchgekaut. Wir brauchen was Neues. Wir brauchen was Neues. Wir brauchen einen neuen Kick. Wo gibt es Lehrer, die uns einen neuen Kick geben können? Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Sie blieben darin. In der Wahrheit, die Gott ihnen durch Christus vermittelt hatte. In der Wahrheit, die der Heilige Geist sie gelehrt hat. Das lesen wir auch im Johannesevangelium. Könnt ihr nochmal wieder zurückschlagen zu Johannes. Gehen wir ein paar Kapitel davor. 8, Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das haben die so begriffen, die jungen Gläubigen, die wussten, das ist es. Diese Lehre, dieses Wort des Christus, das ist das, was uns frei macht, das ist das, was uns reinigt, das ist das, was wir brauchen. Noch mehr, wenn wir wieder zurückspringen in Johannes 17, Vers 17. Da hat Jesus gebetet für die Jünger und für uns alle. Er sagt auch für die, die noch durch ihr Wort an mich glauben werden. Also wir, für uns hat Jesus gebetet, bevor er gestorben ist. Und hat gesagt in Vers 17 in seinem Gebet, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und diesen Auftrag, den haben die Apostel sich zu Herzen genommen. Sie haben gesagt, das ist das, was wir machen werden. Wir werden dieses Wort, dieses kostbare Wort weitergeben. Wir werden es lehren, wir werden es predigen. Wir werden das weitergeben, was wir empfangen haben von Christus, unserem König. In Treue. Und dadurch die Gemeinde heiligen. Ein Werkzeug Gottes sein, wodurch er seine Gemeinde reinigt, heiligt, heilt, rettet, frei macht. Dein Wort ist die Wahrheit. Und in dem ganzen Gebet sagt Jesus auch, oh, ich bete darum, dass sie eins seien, wie wir eins sind, Vater. Und wisst ihr, was uns eins macht, ist, dass wir bleiben in der Lehre der Apostel, dass wir eins sind in dieser Wahrheit, dem Wort Gottes uns unterordnen in Demut und sagen, ja, das ist es, was mich frei macht, das ist das, was mich reinigt, das ist das, was mich heiligt. Ich will bleiben in diesem Wort, ich will bleiben. Wir wollen bleiben. Und genau, wir gehen zurück in Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Wisst ihr, und eigentlich geht's Gott genau darum. Und das haben sie so begriffen. Sie haben sich so darüber gefreut, über die Gemeinschaft. Das griechische Wort ist Koinonia, Gemeinschaft. Um welche Gemeinschaft ging es da? Was ist damit gemeint mit diesem Wort? Lass uns mal gucken in 1. Johannes 1. Da sagt Johannes, der Jünger Johannes sagt, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen und was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Die Lehre der Apostel hat sie in die Gemeinschaft hineingeführt. Dadurch, dass sie das Wort mit Sanftmut, in Demut aufgenommen haben, hat es sie zusammengeführt in die Gemeinschaft. Und Johannes sagt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Was für eine Freude, wir haben Gemeinschaft, wir sind ein Leib, wir sind Kinder Gottes, wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die in der Liebe lebt, verbunden in der Liebe durch den einen, der vollkommen geliebt hat und der uns vollkommen liebt und mit seiner vollkommenen Liebe immer wieder neu erfüllt und uns den Weg zeigt, in dieser Gemeinschaft zu sein und zu bleiben. Sie verharrten aber in der Gemeinschaft. Sie sind nicht, und das ist es doch, wisst ihr, solange wir hier zusammen sind und hier sitzen und hören, ja gut, dann sitzen wir alle zusammen. Aber na, was geht los, wenn wir dann irgendwie miteinander leben? Und das ist die Gemeinschaft, von der dann auch die Rede ist an Apostelgeschichte 2 weiter. Ne? Wie sie miteinander gelebt haben. Sie haben alles geteilt. Sie haben ihr Leben miteinander geteilt. Das ist Gemeinschaft. Nicht mehr, das ist meins. Ne? Schön deutsch. Jägerzaun. Ne? Das ist mein Garten. Ne? Da ist ein kleiner Ast, der ragt über. Den musst du abschneiden.
Schneid den endlich ab. Nö, ich schneid den nicht ab. Das ist mein Baum, der wird nicht beschnitten. Ich zieh vors Gericht.
Läuft's nicht so in Deutschland? Aber das hat nichts mit, nicht nur was mit Deutschland zu tun, das hat was hiermit zu tun. Mit unserem alten Menschen, mit dem Fleisch. Wisst ihr, was sie gesagt haben? Mir gehört nichts mehr. Ich sehe nichts mehr als mein Eigen an. Nichts mehr gehört mir. Es gehört alles Christus, meinem König. Er hat mich errettet. Alles gehört ihm, mein ganzes Leben gehört ihm. Das ist das, was wir sagen, wenn wir sagen, ich lege meinen Leib auf den Altar. Das hört sich immer so schön fromm an, ne? Ich lege meinen Leib auf den Altar, mein Leben, ne, weihe ich jetzt. Was heißt das? Alles, was dir gehört, dein ganzes Bankkonto, dein Haus, alles gehört Christus. Nichts gehört mehr dir. Bist du den Schritt schon gegangen? Du darfst heute umkehren. Du darfst heute ihm dein Leben geben in dieser Weise. Wisst ihr, es geht darum, Gott will, dass wir gemeint. Das ist meine Zeit. Nein. Diese Lebenszeit, die hast du von Gott. Und er könnte jeden Moment sagen, so, her damit. Dann ist vorbei. Wie kannst du dann sagen, das ist meine Zeit. Die lasse ich mir nicht klauen. Sie waren so begeistert. Gott hat uns in seine Gemeinschaft hineingeführt. Wir wollen immer bleiben darin. Und ja, das ist total schwer, weil wir immer noch dieses Fleisch haben. Und das Fleisch, das führt zu so vielen Verletzungen ständig. Die ganze Zeit verletzen wir uns, oder? Weil wir zusammenleben, verletzen wir uns die ganze Zeit. Aber Gott hat in seiner Gnade und Barmherzigkeit einen Weg geschaffen, wie wir das trotzdem schaffen können. Als unvollkommene, schwache, immer noch sündigende Kinder Gottes. Vergebung. Versöhnung durch sein Blut. Das ist das, was er hier schreibt. Vers 5 von 1. Johannes 1, Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das Blut Jesu ist geflossen am Kreuz von Golgatha, aber es ist jetzt noch wirksam. Du kannst Vergebung und Gnade empfangen durch das Blut Jesu. Was ist das einzige, die einzige Bedingung? Komm ins Licht, bekenne deine Sünde. Du empfängst Vergebung und Gnade. Und ja, wir haben auch miteinander Gemeinschaft. Warum? Weil wir hier sitzen, nicht als Selbstgerechte, sondern als Gerechtgemachte. Ich bin auf Gnade angewiesen, du bist auf Gnade angewiesen. Okay, dann will ich dir vergeben. Dann will ich nicht bitter sein und Unvergebung in meinem Herzen dulden. Weil das der Weg Jesu ist. Was hat er gelehrt? Wenn du stehst und betest und wenn du etwas gegen jemanden hast, dann vergib. Völlig unabhängig von dem, was dein Bruder macht oder tut, ob er einsichtig ist oder nicht einsichtig ist, vergib. Das ist der Weg Jesu. Das ist der neue Weg. Der Weg der Gemeinschaft. Der Weg der Liebe. Der Weg Christus. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und du sagst, ich kann das aber nicht. Doch, du kannst es. Christus lebt in dir. Und wenn Christus in dir lebt, dann kannst du es. Durch den Geist Gottes kannst du es. Und wenn es sein muss, dann musst du durch den Geist nochmal dein Fleisch töten, was dich daran hindert. Genauso, wenn du mit Sünde rumläufst und sie nicht ins Licht bringen willst. Auch das ist Stolz. Auch da ist das Fleisch aktiv. Nicht um Vergebung bitten zu können, zu wollen. Ich habe doch nichts falsch gemacht. Ich habe doch alles richtig gemacht. Immer. Ich habe immer alles richtig gemacht. Wisst ihr, was das ist? Selbstgerechtigkeit. Das ist die Sünde, die uns am Ende von Gott trennt. Wenn ich Jesus nicht mehr brauche, seine Vergebung, seine Gnade. Was sagst du aber zu deinem Bruder? Hey, du hast da einen Splitter im Auge, lass mich den Splitter rausziehen. Und merkst überhaupt nicht, dass du einen Balken im Auge hast. Du Heuchler, Jörg, zieh den Balken aus deinem Auge. Dann kannst du anfangen, Leuten mit Splittern zu helfen. Wir wollen zum Abendmahl kommen. Apostelgeschichte 2, 42 spricht davon. Sie blieben in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes. Und das ist es. Wir nehmen Jesus in uns auf. Es ist ein Zeichen. Wir nehmen dasselbe Brot. Es ist geteilt worden in mehrere Teile. Aber das Teilchen, was du hast, das ist von demselben Brot, was dein Bruder hat. Deine Schwester. Ist von demselben Brot. Ist derselbe Jesus, den dein Bruder, deine Schwester in sich aufnimmt. Aufgenommen hat. Derselbe Jesus, der in mir lebt, der lebt in dir. Wir sind verbunden. Wir sind eins. Und hier steht dann auch noch in den Gebeten, wisst ihr, Gebet. Das ist das, was sie gesucht haben, wozu sie immer hingezogen wurden. So wie heutzutage alle Kirchen und Gemeinden voll sind, wenn zum Gebet aufgerufen wird. Brauchen wir Umkehr? Brauchen wir eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sodass wir als solch eine Gemeinde leben? Und das ist das Bild. Wisst ihr, das ist das, was Gott sich für uns wünscht. Für die Koinonia. Wir haben das als Älteste auch ein Stück weit aufgegriffen für die Mittwoche jetzt. Wir werden das jetzt so machen, dass wir jeden Mittwoch etwas anderes tun und trotzdem immer Gemeinschaft haben. Den ersten Mittwoch im Monat, Fokus Lehre. Wollen richtig intensiv ins Wort reingehen und die Lehre der Apostel in uns aufnehmen. In der Gemeinschaft, am zweiten Mittwoch im Monat wollen wir zusammenkommen, zusammen essen und dann nach kurzem Gebet oder einem Lied wollen wir in den Tischgruppen, so wie wir das beim Jüngerschaftskurs gemacht haben, bei den Roots machen wir das teilweise, wir machen das bei den Ukrainern Hauskreis machen wir das, in den Tischgruppen zusammen, vielleicht mit ein paar Fragen, die wir vorher gesammelt haben, vielleicht haben auch Leute schon Fragen zugeschickt zu dem Text, den wir die Woche davor am Mittwoch gelesen haben, uns darüber austauschen, was hat uns bewegt, was beschäftigt uns, was fordert uns heraus, wie erlebst du das? Miteinander Gemeinschaft zu haben im Wort, Zeit miteinander zu verbringen mit dem Fokus Jesus in unserer Mitte und sein Wort, um dann auch füreinander und miteinander zu beten, und einfach persönliche Beziehungen auch darin zu bauen. Das war so schön jetzt. Im Jüngerschaftskurs haben wir das auch gemacht. Und daraus ist ein Hauskreis zum Beispiel entstanden. Geschwister, die sich vorher nicht kannten, die sich näher gekommen sind und dann irgendwie dann ist dieser Hauskreis daraus entstanden. Und das ist das, was wir suchen wollen, die Gemeinschaft zu fördern. Am dritten Mittwoch Brechen des Brotes. Wir machen Abendmahl und Anbetungsabend und Abendmahl am dritten Mittwoch. Und am vierten Mittwoch machen wir einen Gebetsabend. Immer vielleicht mit unterschiedlichem Schwerpunkt oder Fokus, aber es geht darum, zusammenzukommen als Gemeinde zum Gebet am Mittwochabend. Und wir fangen an jetzt am Mittwoch mit dem Abendmahl, mit Anbetungsabend und Abendmahl. Also wir feiern heute das Abendmahl, wir feiern am Mittwoch das Abendmahl. Wenn du heute noch nicht genug davon gekriegt hast, kannst du Mittwoch noch Nachschlag bekommen. Wir wollen auch sonntags einmal im Monat versuchen, immer an wechselnden Sonntagen, weil manche Geschwister ja in Diensten eingespannt sind, einmal im Monat, immer ersten Monat habe ich Kinderdienst oder habe ich Kaffeedienst oder so. Wir wollen das dann immer verschieben, sodass immer mal ein anderer Sonntag dran ist mit Abendmahl. Einmal im Monat das zu machen. Und das wollen wir jetzt auch machen. Oh, es ist schon so spät. Sorry, Geschwister, es war irgendwie. Jesus, vergib mir. 1. Korinther 11. 1. Korinther 11. Vers 17. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Ah, das gibt's auch. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen, das Abendmahl, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Selbstsucht. Jeder denkt nur an sich. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig mit einem selbstgerechten Herzen, in einem selbstsüchtigen Herzen das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, nicht den anderen, sich selbst. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Lasst euch retten, lasst euch ermutigen, vertraut euer Leben Jesus an. Lasst das Alte los, vergebt, wo ihr etwas zu vergeben habt. Seid gnädig und barmherzig, so wie euer Vater im Himmel gnädig und barmherzig mit euch ist. Lasst euch nicht spalten. Lasst uns die Einheit feiern in Christus, die wir haben, durch sein Blut, was er am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Jesus, wir danken dir für Brot und Traubensaft jetzt. Bitten dich, dass du uns das wirklich tief ins Herz hineinlegst, was es dich gekostet hat, uns in die Gemeinschaft mit dir und miteinander hineinzuführen, die echte, die wahre, die tiefe Liebesgemeinschaft. So segne jetzt das Mahl für uns, wenn wir es nehmen. Amen. Lass uns dann einfach bei dem nächsten Lied nach vorne kommen, beziehungsweise an den Seiten und das nehmen und dann nehmen wir es gleich zusammen nach dem Lied.